Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergins und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und persönlicher Erfahrungen genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen auf Handy oder Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Und in diesem Jahr haben wir ja begonnen, mit vielen Nicht-Hundemenschen zu plaudern. Wir hatten ganz zum Anfang eine Psychologin bei uns. Dann haben wir den Stefan Wehrer interviewt, der Körpersprachenspezialist ist. Und heute bin ich in meiner eigentlichen Profession zu Hause, dem Fliegen, und darf den Alexander Köll bei mir begrüßen. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Alex, vielleicht kannst du dich einfach kurz vorstellen, was so dein Werdegang ist und was deine Spezialitäten am fliegerischen Sektor sind.
Gut, ja, also in meiner Funktion als Flugkommandant an der Flieger- und Fliegerabwehr-Truppenschule bin ich zuständig grundsätzlich für den Betrieb unserer Ausbildungsluftfahrzeuge. Und in meiner eigentlichen Profession, also meiner Leidenschaft, der ich am liebsten nachgehe, bin ich zuständig für die Militärpilotenausbildung. Das heißt, ich beschäftige mich sehr intensiv mit der Ausbildung von wilden Hunden. Das ist nämlich der Ruf, den unsere Piloten haben, wie diese sich qualifizieren, zuerst einmal Einsatzmilitärpilot zu werden und in weiterer Folge dann vielleicht auch Fluglehrer, wo sie dann eben auch Dinge können müssen, die vielleicht einmal Pilot an sich nicht beherrschen braucht.
Wobei, ihr fangt ja viel früher an, weil ihr habt ja auch die Selektion da vor Ort. Also es ist ja eigentlich nicht nur schon die Ausbildung, sondern auch die Selektion für den fliegerischen Sektor.
Ja, genau. Also die Auswahl und Ausbildung zum Militärpiloten ist ein mehrstufiger Prozess. Das heißt, grundsätzlich jede Dame und jeder Herr, der sich dafür interessiert, ist herzlich willkommen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Beginnt mit einer Eignungsfeststellung, die eben medizinisch und psychologisch durchgeführt wird durch das Heerespersonalamt, und geht dann im nächsten Schritt in eine praktische fliegerische Eignungsfeststellung, wo dann das erste Mal unsere Fluglehrer mit diesen Kandidaten und Kandidatinnen zu arbeiten beginnen und einfach in einem Förderassessment, wie wir das nennen wollen, also in einer Phase von circa 8 bis 12 Wochen, versuchen, ein möglichst optimales Ergebnis zu erreichen. Und da gibt es eben auch eine Richtschnur, und die muss dann halt jede Dame und jeder Herr überspringen können. Ansonsten kann er leider nicht mit der Ausbildung, mit der eigentlichen dann beginnen, wobei diese Phase auch bereits Ausbildung ist.
Okay. Also für mich ist es immer so spannend, diese Parallelen zu meiner zweiten Welt, also der Hundewelt, zu ziehen, weil bei uns fängt es ja auch immer so an, du kriegst deinen Hund und dann selektierst du mal, was sind das für Fähigkeiten und Fertigkeiten, die der Hund mitbringt, inwieweit ist der psychisch und physisch in der Lage, Sachen zu leisten, und dann wählst du meistens für dich eben die Familienhundschiene oder eine Sportart, bildest dich mit deinem Hund weiter, erreichst die ersten Prüfungen, also du bist jetzt in der Grundschulung drinnen, spezifizierst dich immer weiter, vielleicht bis auf Weltmeisterschaftsniveau oder zu einem einsatzfähigen Rettungshund oder Diensthund. Und dann eben, wenn es dir liegt, gehst du eher dann in die Schiene Lehrer und Trainer hinein, eben dann für den Menschen, nicht mehr für den Hund. Und das ist das Thema, mit dem wir uns ja heute da auch beschäftigen wollen. Was macht einen guten Fluglehrer aus? Was muss der mitbringen und was kann man ihm lehren? Und was sind so deine Ansätze, was man ihm unbedingt beibringen möchte, diesem Junglehrer, der motiviert und enthusiastisch ist, eben auch anderen etwas beizubringen? So, fangen wir mal an, was du sagst für dich, wenn du jetzt, du hast ja mehrere Leute vor dir da in der Fliegerschule selber, beziehungsweise wir dann am Hubschraubersektor haben ja auch den einen oder anderen Kandidaten, dann sagt man, ja, der passt oder der passt nicht. Was sind die Randparameter, die wir da festlegen, ob wir auf jemanden zugehen und sagen, ja, du wärst ein geeigneter Fluglehrer oder nicht?
Also ich möchte zuerst beim Piloten beginnen. Du hast auch beim Hunderl, also beim Hund begonnen. Es ist ja bei den Piloten ähnlich. Ja, also es gibt ja Piloten für viele verschiedene Dinge und jeder hat seine eigene, man nennt das bei uns Airmanship. Also nicht nur Fähigkeiten, Fertigkeiten, sondern auch Werte, Einstellungen und Kompetenzen, die über das eigentliche Fliegen eines Luftfahrzeuges hinausgehen, also Hubschrauber oder Flugzeug. Und da muss man einfach sagen, dass der Militärpilot anders zu bezeichnen ist oder darzustellen ist, als zum Beispiel ein Pilot, der sich jetzt eher für den Linienbetrieb, oder ein Hubschrauberpilot, der sich eher für den Rettungshubschrauber-Einsatz oder für den Lastenflugbetrieb oder Offshore-Betrieb mit Hubschraubern. Man kann das wirklich so wie mit die Hunde vergleichen. Es gibt verschiedene Kategorien und Ausprägungen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum auch viele bereits erfahrene Piloten bei uns dann die Eignungsfeststellung nicht bestehen, obwohl er vielleicht schon Berufspilot in einer Sparte, Hubschrauber oder Flächenflugzeug ist.
Da kurz einlenken, früher waren es ja hauptsächlich junge Menschen, die zur Piloteneignungstestung sind. Da wurde ja vor einigen Jahren bereits das Alterslimit deutlich angehoben. Was ist da aktuell das Alterslimit?
50 Jahre.
50 Jahre, genau. Ja. Und natürlich, wie du eben angesprochen hast, bringen einige da Vorerfahrungen mit, was nicht immer viel aussagt, wie du jetzt gerade angesprochen hast.
Genau. Und oft auch kontraproduktiv ist. Mhm. Weil das Schlimmste im Lernen ist, ein Fehlverhalten abzutrainieren. Mhm. Ja, das ist ähnlich.
Ja.
Alles, was sich in unserem Langzeitgedächtnis, das ist bei Tier und Mensch ziemlich identisch, manifestiert hat, ja, das muss man abtrainieren. Und das ist nicht immer einfach und manchmal gar nicht möglich. Mhm. Ja, und so kommen wir dann eben zu einem Militärpiloten. Und wenn man jetzt sagt, okay, was soll ein Fluglehrer sein? Nachher muss man mal als erstes festhalten, der Fluglehrer ist das Modell, an dem der Schüler lernt. Mhm. Ja, es ist jetzt vielleicht bei den Hunden anders. Ja. Ich kenne das jetzt nur von meinen Hundezeitaltern. Wir hatten Schäferhunde, weil mein Onkel ein Schafhirte war. Und da war das Modell immer das Muttertier. Also der Hund war immer ein weibliches, das war das Muttertier. Das war das Modell, an dem die Welpen dann den Job des Schäferhundes gelernt haben. Schon mit dem Besitzer, also mit dem Hundeführer, mit dem Hirten, der die Kommandos gegeben hat. Aber das Verhalten hat sie der Welpen oder die Welpen an der Mutter abgeschaut. Ja? Und so ist es beim Fliegen. Ja?
Es ist beim Hundetrainer nichts anderes, ja? Weil mir passiert selber, wenn ich bei meinen Trainern trainiere oder Schüler von mir, dass die dann ähnliche Wortphrasen verwenden, ähnliche Verhaltensweisen im Umgang mit dem Hund an den Tag legen. Also eigentlich, auch da sind wir wieder komplett d'accord, das ist eigentlich das Gleiche.
Ja. Also wenn man das jetzt als Modell hernimmt, also was muss einmal ein Lehrer sein? Er muss ein perfektes Modell sein. Mhm. Das heißt, ein guter Lehrer oder ein perfekter Lehrer, ist eine Idealvorstellung, ja. Man kann sich dem Ideal immer noch annähern, aber der ideale Lehrer ist das perfekte Modell. Weil das Modell der Lehre, das in der Pilotenausbildung zur Anwendung kommt, das ist jetzt nicht hochschulkognitiv Ausbildung, sondern es ist tatsächlich das soziale Lernen vom Herrn Badura, ja, das einfach aussagt, ein Lernen funktioniert dann beim Lerner in verschiedenen Schritten, ja, und damit das effektiv funktioniert, braucht er ein perfektes Modell. Ja. Mhm. Das heißt, dieses Modell sagt Folgendes, also kurz zusammengefasst aus, damit Lernen funktionieren kann und man eben fliegen, Pilot sein lernen kann, brauche ich den Fokus und die Aufmerksamkeit des Lerners, also das ist der Pilotenanwärter. Ja, im nächsten Schritt brauche ich dann schon das Modell, das in der Lage sein muss, diesen interessierten und fokussierten Menschen ein perfektes Abbild dessen, was von ihm erwartet wird, zu demonstrieren. Der nächste Schritt ist dann, dass dieser Lerner das tun darf. Mhm. Also er muss es auch anwenden können, wobei der Lehrer dann in die beobachtende, korrigierende Rolle zurücktritt und versucht immer mehr, den in die Selbstständigkeit zu bringen. Zum Schluss dann die Endausbildung. Prägung wäre, dass der Schüler alles selber machen und auch selber kommentieren kann. Mhm. Ja, und dann kommt der nächste Schritt, wo einfach der Lehrer das nur noch verstärkt. Positive Dinge positiv verstärkt und negative Dinge als Learnings, ja, also was muss er beim nächsten Mal anders machen, damit es dann funktioniert, dass er das umsetzen kann. Also das ist einmal der erste Ansatz. Dann hat sie in der Luftfahrt, also bei den Piloten, haben sie ja sehr viele zusammengesetzt in der IATA und in der ICAO. Also die ICAO ist die Zusammenschau aller luftfahrtbetreibenden Nationen in der Welt. Ja, und die haben sich damit beschäftigt, was muss ein Lehrer können, was muss ein Pilot können. Und sie haben so ein Kompetenzen-Framework, also Netzwerk, könnte man sagen, versucht zu definieren, wo man festlegt, welche Kompetenzen braucht ein Pilot. Mhm. Und dazu zusätzlich, welche Kompetenzen braucht ein Fluglehrer?
Ja, und aber das ist jetzt allgemein auf dem zivilen Sektor gesehen, oder?
Grundsätzlich ja. Auf dem zivilen Sektor, wobei ich kann mit diesen Dingen sehr gut leben, wobei wir natürlich andere Kompetenzen auch noch haben, die man vielleicht beschreiben müsste. Ja, ich sage, der Linienpilot muss ganz einfach nicht in einen Kampfeinsatz gehen, das muss ein Militärpilot schon. Ja, also das Gefährlichste, dem ein Linienpilot entgegensteht, ist schlechtes Wetter und die Landung auf einem unbekannten Flugplatz. Mhm. Ja. Also er muss nicht, er lebt nicht in einer Bedroh in einem
wo
Bedrohungsszenario,
tatsächlich das Leben bedroht
wo
ist.
tatsächlich das Leben durch einen Gegner oder durch eben Dritte bedroht ist. Also das sind vielleicht spezielle Kompetenzen, aber grundsätzlich kann man dort viel Übereinstimmung finden und das sind eigentlich auf alle Berufsbereiche anwendbar.
Okay.
Also wenn ich da ein paar Auszüge bringen
Bitte.
darf, also Sie haben da 9 Kompetenzen definiert, dann es beginnt, ein guter Pilot muss natürlich sein Wissen auch anwenden können. Ja, also nur etwas Wissen ist zu wenig, sondern man muss diesen Transfer des theoretischen Wissens auch in die Praxis, dann in die tatsächlichen Kompetenzen, also die Anwendung des Wissens in verschiedenen Szenarien schaffen
Darf ich da
können.
gleich einhaken?
Bitte.
Weil ich finde das total spannend. Mein bester Reitlehrer konnte selber nicht gut reiten. Das würde dir dieser Kompetenz eigentlich widersprechen.
Nein, weil jetzt sind wir beim Piloten. Also dein Reitlehrer war wahrscheinlich kein guter Reitlehrer, auch kein guter
Reiter,
Reiter,
ja.
aber vielleicht ein perfekter Reitlehrer, weil das ist noch
Genau.
keine Lehrerkompetenz.
Ah, okay. Ja,
Ja.
okay.
Ja, also grundsätzlich ist also das Anwenden des Wissens, das Übertragen in Tätigkeit, in Kompetenz. Dann haben wir die Anwendung von Verfahren. Also, dass man ein Luftfahrzeug wird in grundsätzlichen Verfahren betrieben, ja, also Standard- und Normalbetriebsverfahren und Notbetriebsverfahren. Ja, also, die muss er anwenden können. Und ganz wichtig dabei ist natürlich in der Zivilluftfahrt, sich dabei auch an die Regeln zu halten, weil es nützt mir der bestausgebildetste Pilot nichts, wenn der unvernünftige Dinge tut und dadurch dann zu Tode kommt, wie es ja auch ständig vorkommt, dass die besttrainiertesten Extremsportler und Piloten auch dann tödliche Unfälle haben, weil sie sich nicht an Regeln halten.
Das wäre wie bei uns Prüfungssituation, wenn der Prüfling nicht das von ihm Geforderte abrufen kann oder ableisten kann, wieder keine Weltmeisterschaft gewinnen.
Genau.
So einfach.
Dann ist natürlich Kommunikation ein großes Thema. Ja, also ein Pilot muss jetzt nicht nur mit anderen über Funk kommunizieren können, sondern eben in dieser Welt, wo man mit mehreren Besatzungsmitgliedern unterwegs ist, auch in der Besatzung kommunizieren können, nämlich zielgerichtete Kommunikation ist eine wichtige Kompetenz. Die möchte ich für den Lehrer noch ein bisschen auskleiden. Wir sind jetzt zwar noch nicht in
Ja.
den eigentlichen Lehrerkompetenzen, aber das ist das, was ich am öftesten als Manko oder als fehlende Kompetenz bei Lehrern erkenne. Ja? In der Kommunikation. Jede Ausbildungssituation, auch jede Prüfungssituation ist eine Kommunikationssituation. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn wir eine Aufgabe stellen, also ich als Lehrer erkläre jetzt dem Schüler, was er tun soll, wenn ich dann dieses virtuelle Fragezeichen setze, habe ich in meinem Kopf ja, schon ein klares Bild, was da jetzt
Was du dir
passieren
erwartest,
soll,
ja.
ja, was da jetzt kommen muss. Ja. Und der gute Lehrer ist in der Lage, sein Erwartungsniveau auf das Niveau des Schülers einzustellen. Ja, der schlechte Lehrer kann das nicht. Also er geht von seinem Wissen, seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten, seiner Erfahrung und seinem Ehrmenschild, also wie er es selbst machen würde, aus. Und da hat man natürlich, je nachdem, in welcher Ausbildungsniveau das man tätig ist, ein gewaltiges Delta.
Ja.
Ja, also wenn ich mir Weltmeisterleistung erwarte und dann von einem Schüler, der das einfach nicht leisten kann, weil er in der Grundausbildung ist, dann wird er natürlich nicht gerecht bewertet werden. Das heißt, mein Erwartungsniveau ist viel zu hoch. Und er kann das gar nicht erfüllen, wenn er überhaupt die Aufgabenstellung versteht. Weil da beginnt es ja meistens schon.
Da ist für mich eine Parallele beispielsweise, das hat ein uralter Trainer zu mir einmal gesagt, der meint, ich kann Hund und Mensch nur immer gleichmäßig fördern, auch wenn jetzt einer von den beiden mehr Potenzial hat, aber der andere diese Potenzialgrenze erreicht hat, kann ich da nicht weiter pushen. Das heißt, ich kann mal von einem Weltmeisterhund mit einem jungen Hundeführer nicht erwarten, dass der von Anfang an diesen Weltmeisterhund auch auf dem Niveau Weltmeisterschaft führen kann. Das ist so wie, ich habe ein neues Fluggerät, so wie mir jetzt aus der DA40,
Ja.
ein Fluggerät, mit dem ich jetzt nicht von Anfang an vertraut bin, nicht diese Sicherheit habe. Da kann man von mir nicht schon erwarten, alle Verfahren perfekt zu absolvieren, wenn ich die nötige Übung und Erfahrung nicht habe auf dem Objekt.
Ja, also wenn ich jemanden in einem Prozess nicht verlieren möchte, muss ich am niedrigsten Niveau aller Beteiligten beginnen. Deswegen ist es ja auch leider so, dass das Schwächste in deiner Ausbildungsgruppe die Pace, also die Geschwindigkeit des Lernens vorgibt. Ja? Weil ich muss natürlich, wenn ich den nicht verlieren will und ihn natürlich ausscheiden kann an verschiedenen Punkten, dann kann ich mein Tempo hochhalten. Aber ansonsten muss ich mein Tempo, Lerntempo oder Lehrtempo so anpassen, dass ich alle mitnehme. Ja, und das fängt bei der Kommunikation an. Ja.
Absolut.
Und da erkennt man den Unterschied zwischen einem guten Lehrer und einem nicht so geeigneten Lehrer. Also das ist nämlich eine ganz wichtige Fähigkeit, seine Erwartungshaltung anpassen zu können, nämlich an das Niveau, das ich überhaupt erwarten kann, ja, von einem Schüler. Führt dann dazu, dann letztlich in einer Fähigkeit, die ein Lehrer haben muss. Das ist nämlich das, was dein Reitlehrer sehr wohl hatte, dass er Leistung gut bewerten kann. Was hat gut funktioniert, weil er oder sie das so und so gemacht hat? Was hat weniger gut funktioniert und was müsste er ändern? Ja, das ist jetzt eine Fähigkeit, das ist ein kleiner Vorgriff, die braucht der Pilot nicht. Ja, ein Pilot muss funktionieren. Das heißt, er muss sein Luftfahrzeug in allen Einsatzarten, in allen Wettersituationen beherrschen. Er muss keinem erklären können, warum ihm das so gut gelingt. Ja. Also Kommunikation, da waren wir, ist ein wichtiger Teil und eine der Grundprinzipien. Wir sind kommunikative Wesen. Ja, wir machen alles über Kommunikation. Wenn Gedankenübertragung funktionieren würde, hätten wir nicht so viele Probleme in der Ausbildung.
Absolut.
Ja. Dann geht es natürlich in die Fertigkeiten. Also man muss natürlich auch ein Luftfahrzeug beherrschen. Da gibt es in der Luftfahrt mittlerweile zwei Welten. Es gibt eine automatisierte Welt, wo man als Pilot eigentlich der Manager des Systems ist. Das heißt, ich bediene und programmiere Autopilotensysteme in verschiedenen Ausprägungen. Ist eine eigene Flugart. Die muss als Fähigkeit beherrschen. Dann gibt es die Fähigkeit natürlich, wenn das ausfällt, dass er das Luftfahrzeug trotzdem auch mit seinen manuellen Eingaben steuern kann.
Sehr lustig ist, dass es bei uns am Hundesektor mittlerweile auch beides gibt, weil es immer mehr versucht wird, die Fehlerquelle Mensch in Trainingssituationen, wo es halt möglich ist, zu reduzieren und beispielsweise in der Spürhundearbeit sehr gute Sandwheels oder Detection-Geräte tatsächlich schon gibt, die computergesteuert sind, wo eben die Maschine erkennt, ob der Hund richtig ist und unabhängig vom Menschen tatsächlich den Belohnungsprozess startet oder eben nicht. Also auch da ist es schon. Wird es immer mehr, dass man eben so auf automatisierungstechnische Techniken zurückgreift, um Fehlerquellen auszuschließen?
Dann ist ein wesentlicher Punkt natürlich bei uns Leadership und Teamwork, also quasi Führungsqualität und Zusammenarbeit im Team. Also vor allem, wenn man mit mehreren Luftfahrzeugen wie beim Militär, ja, oder in einem Flugzeug mit mehreren Besatzungsmitgliedern unterwegs ist, braucht man Leadership, weil man muss zu Entscheidungen kommen. Einer muss die Verantwortung übernehmen, muss dann sagen, und so machen wir das jetzt. Das heißt, ein guter Pilot muss in der Lage sein, andere zu beeinflussen, dass sie ihre Beiträge auch bringen. Also, dass sie sich auch aktiv einbringen und letztlich dann das Ganze zusammenführen zu einem gemeinschaftlichen Ergebnis oder zu einem gemeinschaftlichen Ziel oder Zweck.
Siehst du das auch für jene, die tatsächlich in ihrem Leben nur eine Co-Pilotenrolle übernehmen, dass sie dieses Leadership brauchen? Weil wenn ich jetzt nur als Beispiel für mich hernehme, den Hundeführer, der keine selbstständigen Entscheidungen treffen will, der blind seinem Trainer vertraut und trotzdem gute Ergebnisse leistet, der bräuchte jetzt für mich kein Leadership. Der muss zwar im Team funktionieren, aber der braucht nicht unbedingt das Leadership. Man, beim Militärpiloten gehen wir immer davon aus, dass er immer irgendwann erster Führer auch sein wird. Das heißt, da ist es jetzt notwendig, aber wenn ich sage, es ist jemand nur vorgesehen für einen Co-Piloten, braucht er das Leadership auch?
Das ist ja da zusammengefasst unter Leadership und Teamwork. Leadership setzt ja Followership voraus. Ja, das heißt, ich brauche ja einen, der nicht nur mittut, sondern auch mitdenkt. Ja, weil oft ist der Leader dann vor allem in sehr stressigen Situationen in seiner Wahrnehmung eingeschränkt und es fallen ihm vielleicht bestimmte Dinge nicht auf. Er kann aber nur dann zu einer guten Entscheidung kommen, wenn er eben Follower
Im
hat,
Team
ja,
funktioniert.
die auch dieses System von Leadership und Followership leben. Weil wenn ich nämlich, jetzt als Beispiel, bleiben wir bei diesem Co-Piloten, natürlich hat er einen Kapitän, das ist der Entscheider, der entscheidet grundsätzlich alles. Jetzt kann ich als Co-Pilot zwei Haltungen annehmen. Ich kann sagen, okay, dem werde jetzt beweisen, dass ich zwar jetzt der Co-Pilot bin, aber eigentlich bin ich der viel bessere Pilot. Ja? Und ich weise ihn auf keine Abweichungen oder Situationen hin, die mir auffallen und ihm nicht. Ja? Und der jetzt natürlich dann Entscheidungen treffen muss, zum Beispiel in einer Notfallsituation, fehlen ihm diese ganzen Informationen, die er von seinem Crewmember,
Nicht
nämlich dem
bekommen hat.
Co-Piloten, einfach nicht bekommen hat, weil er dieses System Leadership, Followership nicht leben will. Ja. Auf der anderen Seite kann ich als Kapitän, der vielleicht neu auf einem System ist, einen sehr erfahrenen Co-Piloten haben, ja, der sehr viel Fachwissen, sehr viel Übersicht, dem sehr viele Dinge auffallen. Und ich komme dann in meinem Leadership zu wesentlich besseren Entscheidungen, wenn der nämlich bereit ist, sich einzubringen.
Ja, absolut.
Und sagt, jawohl, Herr Kapitän, ich habe dasselbe beobachtet, aber das und das und das habe ich auch beobachtet. Vielleicht sollten wir das auch berücksichtigen. Dann kann ich als Leadership, als Leader sagen, jawohl, danke für den Beitrag, ich werde das berücksichtigen. Oder nein, ich will jetzt einmal zuerst über diese Themen sprechen. Es kann nicht gleichgestellt sein. Mhm. Also es funktioniert in einer Gruppe nur mit einem Hierarchiegefälle, so nennt man das. Also in einem Cockpit braucht man ein Hierarchiegefälle, es kann nur einen Chef geben. Ja, weil wenn ich drei Chefs habe, habe ich drei Leute, die gegeneinander arbeiten und nicht miteinander.
Das ist sehr lustig, weil das gleiche Thema mit der Hierarchie hatte ich letzte Aufnahme mit dem Stefan Werra.
Ja.
Ja, dass das einfach bei uns Menschen so ist, dass das Hierarchiegefälle in fast allen Situationen, spätestens dann, wenn Entscheidungen zu treffen sind, einfach da sein muss. Oder sich eben entwickelt, weil Entscheidungen zu treffen sind.
Genau. Und vor allem, das ist dann die letzte Kompetenz, das ist Problemlösungskompetenz und Entscheidungsfindung. Mhm. Da gibt es grundsätzlich in der Luftfahrt verschiedene Modelle, die angewandt werden. Es geht immer darum, dass man feststellt, was ist die Situation, ja? Dann welche Möglichkeiten habe ich, wie kann ich jetzt weiterarbeiten, muss ich zurückfliegen zu meinem Startflugplatz, gehe ich zu einem Außenlandefeld mit einem Hubschrauber oder gehe ich zu einem Ausweichflugplatz. Dann muss ich diese Vor- und Nachteile abwiegen, dieser verschiedenen Möglichkeiten. Dann muss ich eine Entscheidung treffen. Da sind wir jetzt wieder bei Leadership und Teamwork. Die kann nur gut sein, wenn alle mitarbeiten.
Ja.
Ja, und dann muss ich überprüfen, ob diese Entscheidung zum gewünschten Ziel führt. Wenn nicht, muss ich den Problemlösungszyklus oder dieses System von vorne starten mit feststellen, was ist jetzt. Mhm. Also das ist eine wichtige Entscheidung. Dann gibt es in der Fliegerei etwas, das eigentlich überall geben sollte. Das nennt sich Situational Awareness. Mhm. Ja, was heißt das übersetzt? Ja, also für mich ist Situational Awareness, das ist etwas Vierdimensionales. Ja, also wir bewegen uns dreidimensional im Raum und die vierte Dimension ist die Zeit. Klingt jetzt kompliziert, ich versuche das jetzt einfach zu erklären. Also ein Pilot ist dann ein guter Pilot mit dieser Fähigkeit Situational Awareness, wenn er weiß, wie er in diese jetzige Situation aus der Vergangenheit gekommen ist. Also was ist bis jetzt passiert? Mhm. Warum ist das jetzt gerade so, wie es ist? Und er ist aber auch in der Lage, in die Zukunft zu denken. Wenn das jetzt so weitergeht, was passiert dann mit mir?
Ja? Und was muss ich tun, wenn ich auch das Ergebnis nicht?
Genau, was muss ich tun, wenn ich ein anderes Ergebnis möchte? Und was die Spezialität auch noch ist im Flugbetrieb, nicht nur mit mir alleine, als mit mir in meinem Luftfahrzeug, sondern vielleicht habe ich jetzt in einem Verband, ja, im militärischen Großverband, 7 oder 8 Luftfahrzeuge. Ja, und ein guter Pilot mit gutem Situational Awareness kann quasi sämtliche Einflüsse immer auf diese sich bewegende Paket überlegen und denken. Ja, und dann vielleicht auch rechtzeitig Dinge erkennen, die einer nicht erkennt, der eben keine Situational Awareness hat. Ja, wenn man zum Beispiel eine Bedrohung, wenn sich eine Bedrohung ergibt, irgendwo im Raum, dann kann der mit der Situational Awareness gut darauf reagieren. Er hat quasi einen Pfeil im Köcher, den er dann noch ziehen kann und sagen, okay, das ist jetzt so, jawohl, ich mache das jetzt, ich verändere meine Zukunft und mache aktiv eine Entscheidung und mache das. Der keine Situational Awareness hat, der hat keinen Köcher. Ja? Der kann dann nur mehr das nehmen, was ihm das Schicksal quasi bereitstellt.
Wobei diese Situational Awareness ein bisschen oder viel auch abhängt davon von meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, weil je sicherer ich in meinem Tun bin und nicht mehr mich mit Belanglosigkeiten wie dem reinen Fliegen des Luftfahrzeuges mich beschäftigen muss, desto mehr Situational Awareness kann ich natürlich kreieren. Für mich ist da das gute Beispiel jetzt eben meine Hubschrauberflächenerfahrung. Am Hubschrauber muss ich mich nicht um das Fliegen des Hubschraubers kümmern, außer es würde jetzt irgendwelche Werte schwer, weil irgendwelche Notverfahren etc. Auf der DR40 schaffe ich es aktuell, also Flächenflieger für alle Zuhörer, aktuell zu erkennen, was passiert, bin aber immer hinten noch mit meinen Entscheidungen, weil einfach nur ein viel größerer Denkprozess ist und noch nicht so viel Automatisierung da ist. Das heißt, je mehr Automatisierung von Verfahren da ist, desto mehr Kapazitäten habe ich natürlich für Situational Awareness.
Ja, also das haben wir schon gemacht, vielleicht bei einer meiner Buchempfehlungen. Ja. Also wir haben schon gesagt, ein Pilot hat Airmanship, ein Seefahrer hat Sailorship. Ja. Da gibt es ein sehr gutes Buch von Herrn Tony Körn, das nennt sich Redefining Airmanship. Da geht genau in die gleiche Richtung, wie du das jetzt beschrieben hast. Der sagt, es gibt fundamentale Prinzipien, die ein Pilot haben muss. Das sind bei uns Fähigkeiten, Fertigkeiten. Ja. Also Skills, er muss etwas können, dann Proficiency, er braucht einen guten Trainingszustand, ja, und er braucht Disziplin, dass er sich an Regeln hält. Auf diesen fundamentalen Prinzipien bauen dann die Säulen des Wissens und der Erfahrung auf. Also er muss sich selbst einschätzen können, ja, also sich selbst gut kennen, er muss sein Luftfahrzeug gut kennen, er muss sein Team gut kennen, er muss Umfeldbedingungen, Wetter, und regulatorische gut einschätzen können, und letztlich muss auch ein Risiko bewerten können. Nur wenn er diese Wissenssäulen hat, dann kann man sich das so vorstellen wie einen griechischen Tempel, dann kommt das erste Stockwerk, ja, ist die Situational Awareness. Das heißt, wenn unten irgendwas fehlt von den Dingen, die wir jetzt aufgezählt haben, dann kann der keine vollständige
Erzählen,
Situational
ja.
Awareness haben. Ja. Und dann das Dach dieses Tempels da in diesem Buch bildet dann eben die Decision, also die Entscheidung. Man kann wirklich nur gute Entscheidungen treffen, wenn alles unterhalb voll funktionsfähig ist. Ja.
Ja, aber das kann man ja wieder umlegen auf fast alle Bereiche des
Alles.
Lebens, gell?
Genau.
Weil tatsächlich ist, wenn irgendwo das Fundament bröckelt, dann haben wir oben am Dach irgendwo Risse, also kriegt das Dach Risse. Und guter Trainer aus Amerika, der Ken Ramirez, sagt immer, gutes Training ist, die Basics wirklich gut zu tun. Und das ist für mich so ein bisschen, fällt das da in diese Schiene hinein. Wenn die Basis passt, kann man da gut drauf aufbauen, aber man muss immer wieder schauen, dass alle Elemente der Basis auch gestützt werden.
Ja, das nennt sich bei uns Proficiency. Also nur weil ich einmal, jetzt als Beispiel wieder aus der Fliegerei, Instrumentenflug gelernt habe, ja, heißt nicht, dass wenn ich dann nach 10 Jahren das erste Mal wieder Instrumentenflug machen darf, dass das dann noch gut funktioniert. Das heißt, ich brauche und je mehr Fähigkeiten, Fertigkeiten ich habe, desto mehr Training brauche ich. Ja, deswegen ist
Absolut.
eine Spezialisierung absolut sinnvoll, ja, weil sonst wird es ja Hunde geben, die alles perfekt können. Aber das ist eine Utopie, das gibt es nicht. Das
Genau,
heißt, ich muss mich
deswegen,
spezialisieren,
ja.
weil ich nur eingeschränkt Zeit und auch Aufmerksamkeit, in dem Fall, in eurem Fall vom Tier, und bei uns ist es der Mensch, ja? Also jeder von unseren Piloten möchte gern alles perfekt können, nur allein es fehlt ihm die Aufmerksamkeit, die Trainingsmöglichkeit, ja? Und auch die Umfeldbedingungen. Ich kann halt zum Beispiel Nachtflug nur in der Nacht trainieren. Ja?
Das ist lustig, bei uns ist das mit diesen Single- und Dual-Purpose-Hunden. Also gerade in Polizei und Militär wird das ja regelmäßig diskutiert, ob es Sinn macht, Hunde in mehreren Sparten zu spezifizieren oder eben nur eine Sparte zu wählen. Und ich sehe das bei meinen eigenen Hunden, mit denen wollte ich parallel mehrere Sparten trainieren. Erstens mal war es ein massiver Zeitfaktor, wie du ja angesprochen hast. Und tatsächlich ist es, also man weiß nicht mehr, wo man anfangen und aufhören soll, weil jeder Bereich doch so viele Kleinigkeiten benötigt, wo zwar einige sich überlappen, aber doch dann wieder total unterschiedlich voneinander sind. Und man kommt einfach, wenn man zu viel versucht, mit einem Hund zu erreichen, nicht zum Erfolg. Deswegen habe ich jetzt fünf und habe es aufgeteilt.
Gut, die Trainerzeit hat sich trotzdem verfünffacht.
Das stimmt.
Ja. Gut, und die letzte Kompetenz jetzt für den Piloten an sich wäre das Workload-Management. Ja. Das heißt, wir haben ja nur begrenzte Kapazität. Ja. Wir müssen mit unserem Erregungsniveau arbeiten. Also es gibt ja in der Stresstheorie, ja, also wenn der Stress zu groß wird, ja, dann beginnt ja unser Gehirn nicht mehr so zu funktionieren, wie es sollte. Was grundsätzlich sagt man, das haben die Herren Jörgs und Dotzen, da gibt es auch eine Kurve. Das sind ungefähr Anfang des 19. Jahrhunderts, haben die eine Untersuchung gemacht und haben festgestellt, dass eben ein Mensch in einem mittleren Erregungsniveau seine beste Performance bringt. Ja? Und wenn dann die Erregung zu groß wird, zum Beispiel durch sozialen Stress, also wenn mir irgendwas in meinem Privatleben stresst oder Umfeldbedingungen, also schlechtes Wetter oder stressiges Umfeld, ja, dann bringe ich meine Leistung nicht. Also ich beginne nämlich Fehler zu machen und in der Leistung einzubrechen. Und ein guter Pilot, ja, der kann ja nicht in der Luft stehen bleiben, wenn die Situation zu stressig wird. Das heißt, er braucht Fähigkeiten, Fertigkeiten, das A zu erkennen und B dann darauf zu reagieren. Und bei uns ist das einfach dann Power Performance Analysis Action. Also er muss einmal schauen, fliegt das Luftfahrzeug stabil? Ja, das ist die Power und die Performance. Und dann muss er schauen, okay, was muss ich jetzt sofort machen? Das mache ich und alles andere tue ich mal auf der Seite. Ja? Also das ist so ein einfaches Hilfsmittel, bevor er dann mit dem Decision-Making überhaupt beginnen kann. Aber wenn ich keine Funktionalität in meinem Kurzzeitgedächtnis habe, dann funktioniert konstruktives Denken gar nicht. Ne?
Absolut. Tumbleweed ist der Fachausdruck in der Hubschrauber-Taktik.
Ja. Ja. So, also jetzt haben wir einen fertigen Piloten. Das ist jetzt das Modell. So stellen wir uns einen Piloten vor. Bleiben wir wieder bei deinem Beispiel. Ja, es gibt natürlich auch Piloten, die nicht alles so perfekt beherrschen. Ja,
Aber das haben
wie
wir
bei deinem
sowieso gehört.
Reitlehrer, der selber vielleicht kein guter Reiter ist.
Gibt es den perfekten Piloten?
Nein.
Ja. Also das heißt, wir müssen ja sowieso in allen Bereichen immer mit ein bisschen Abzügen rechnen. Und ich habe das selber jetzt in der Taktiktrainerausbildung gesehen. Es gibt einfach Leute, die können Verfahren gemäß Bilderbuch abarbeiten, aber es mangelt dann einfach diese flexibel mit der entsprechenden Situational Awareness auch ins taktische Umfeld umlegen zu können, um dort eine Lehrtätigkeit auszuüben. Nicht um dort aktiv zu sein, aber um die Lehrtätigkeit auszuüben. Und da passt es, glaube ich, jetzt dann ganz gut, was deine nächsten Sachen sind. Was sind die Kompetenzen des Lehrers?
Genau. Also grundsätzlich haben wir gesagt, der Lehrer muss ein möglichst guter Pilot sein. Ja. Gibt natürlich für jeden, sage ich mal, Einsatzart, die es jetzt beim Militär gibt, bessere Piloten und weniger gute Piloten. Ja. Das ist halt dann die Aufgabe, dass man das auch vielleicht selbst erkennt und da ein bisschen selbstkritisch ist. Und die Instruktor Kompetenzen, also die Lehrerkompetenzen, wäre jetzt Lernumfeld zu managen. Also ich muss mit dem, was da ist, seien das jetzt Ausbildungsmittel, ist das das Luftfahrzeug, ist das Ausstattung von einem Lehrsaal, was habe ich zum Beispiel, wie du das machst im internationalen Raum, was habe ich dort und wie kann ich das möglichst optimal einsetzen? Also das muss ein Pilot nicht können, völlig irrelevant für seinen Job. Also das Lernen managen. Dann das Lehren an sich, also in der Lage sein. Ja, da gibt es auch so Tabellen, da geht's jetzt eher in der Pädagogik darum, wie gut muss ich selbst oder welche Ebene des Verstehens, des Tuns und auch des in den affektiven Lernzielen des Selbstseins ja, muss ich haben, um das vermitteln zu können. Ja. Und da muss ein Lehrer immer zwei Stufen über dem eigentlichen Piloten sein. Ich bringe jetzt ein Beispiel. Ja. Wenn ich haben möchte, dass ein Flugschüler oder ein Pilot erklären kann, ja, wie ein Navigationssystem funktioniert, also nur die Komponenten zum Beispiel aufzählen können soll, brauche ich einen Lehrer, der in der Lage ist, ein komplexes System zu zerlegen in diese Komponenten und vielleicht auch noch zu erklären, wie diese untereinander funktionieren und zusammenarbeiten. Also man sagt jetzt im Kognitiven, sind es zwei Stufen darüber. Also wenn ich jemanden erreichen möchte, dass er etwas erklären kann, brauche ich oder aufzählen kann, brauche ich einen Lehrer, dass der den Aufbau erklären und auch auseinanderbauen kann.
Ein tolles Beispiel für mich. Meine Aufgabe war in meiner Fluglehrerausbildung, Instrumentenkunde zu unterrichten. Ja, meine Grundausbildung ist Handelsakademie.
Ja.
Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel Aufwand ich betreiben musste, um nur annähernd auf dem Niveau meiner Schüler zu sein. Weil natürlich, da sitzt der HTL-Schüler oder ein Maschinenbauer oder was auch immer vor mir, der natürlich allein von der Physik tausendmal mehr Ahnung hat, geschweige denn von allen elektrischen Leitungen, was da drinnen passiert. Für mich ist Volt, Ampere und Watt immer nur das Gleiche, ja. Also wenn man es jetzt, das heißt, eigentlich wäre es möglich gewesen, mich als Instrumentenkundelehrer einzusetzen, aber davor hätte ich vermutlich
Eine
noch eine
Schule.
eigene Schulung gebraucht in Instrumentenkunde im Detail.
Genau.
Okay.
Wenn wir das jetzt auf Affektiv will jetzt nicht bringen, also Affektiv ist, ich muss das vorleben, was ich von meinem Piloten erwarte. Ja, da gibt es natürlich auch ganz gute Beispiele, ja, wo man sagt, das ist jetzt ein Modellfluglehrer und dann vielleicht andere, der jetzt psychomotorisch, also im Steuern ein wahnsinnig guter Lehrer ist, ja, aber halt als Vorbild gar nicht geeignet. Ja. Also das ist das Affektive. Und das Psychomotorische, also das Steuern eines Luftfahrzeuges, nehmen wir zum Beispiel Notverfahren. Ja, also wenn ich einen Schüler Notverfahren fliegen lassen möchte, dann muss ich natürlich als Lehrer das so gut beherrschen, dass wenn der einen Fehler macht, ich
Ich
den auch
eingreifen kann.
noch beheben kann. Ja, oder wenn ich sage jetzt beim Hubschrauber ist das Autorotieren so ein Notfall. Ja, wenn ich einen Schüler selbst Autorotieren lassen möchte, Da brauche ich als Lehrer die Fähigkeit, dass ich rechtzeitig erkenne, wann muss ich eingreifen, damit es jetzt nicht mit einem Crash endet.
Aber auch, wie spät muss ich eingreifen, dass dem Schüler sein Fehler noch bewusst ist.
Genau.
Also das war für mich im ersten Jahr definitiv die größte Schwierigkeit, weil da ist man natürlich immer auf der sicheren Seite, was natürlich den Lerneffekt beim Schüler deutlich minimiert hat.
Oder nulliert.
Ja, genau. Und
Ja.
jetzt, wo ich merke, einfach, ja, ich habe die Sicherheit schon, wo ich merke, welchen Spielraum habe ich, wo ich deutlich später eingreife und den Schüler einmal ein bisschen härter aufsetzen lasse, was ich mir bei dem ersten Lehrgang definitiv nie traut hätte.
Genau. Also ist auch ein Lernprozess für den Lehrer. Ja.
Absolut.
Wenn man dann vielleicht dann das Beispiel noch bringt, also wenn ich möchte, dass ein Schüler ein Verfahren fliegen kann, ja, dann ist einmal für den Piloten an sich ausreichend, dass er es zusammenbringt, innerhalb geforderter Toleranzen plus minus. Ja. Aber der Lehrer muss eben zusätzlich in der Lage sein zu erkennen, warum funktioniert etwas nicht, wo genau liegt der Fehler und wie muss er anders steuern, ja, oder wo muss er zu welchem Zeitpunkt auf welches Gerät hinschauen, damit er das erkennt. Also das sind dann Fähigkeiten, die eben in der Instruction der Lehrer braucht.
Ja, das kurzen Schwenk ins Hundetraining gibt es bei der letzten Therapiebegleitung der Ausbildung gehabt, einfach wo meine Sinne schon deutlich geschärfter aufs Ausdrucksverhalten des Hundes sind und ich die Schüler viel früher darauf hinweisen konnte, was sie an den Ohren, an der Lefzenstellung, an der Körperhaltung ihres Hundes erkennen. Insbesondere gerade im Therapiebegleithundebereich geht man ja sehr viel auf Bedrängen an, wo da die Menschen sind teilweise sehr übergriffig den Hunden gegenüber, was du nicht immer anfangs verhindern kannst. Und da einfach rechtzeitig zu erkennen, wo man versucht, das Auge des Schülers auch dorthin zu schulen. Aber das sind dann doch oft nur so 10 bis 15 Sekunden Unterschied. Und da, wie spät greife ich ein, um noch Blöderes zu verhindern? Und wie früh, also das ist einfach auch, da muss man auch diese Balance finden, tatsächlich, um den Schüler diese Erfahrungen machen zu lassen. Aber immer, wie du gesagt hast, so, dass es sicher für alle in der Durchführung bleibt.
Ja. Dann ist natürlich für den Lehrer, also für den Einsatzpiloten, stellen wir uns hier so einen Eurofighter-Piloten vor, der sitzt da alleinig in seiner Rakete und macht seinen Job. Der muss mit anderen, mit Schülern nicht interagieren. Ne? Der muss sie nicht akzeptieren, wie sie sind. Ja? Der muss, und das ist halt dann die Fähigkeit eines Lehrers. Ja? Wir sind vor allem, wo man älter ist, ja, plötzlich konfrontiert mit 18-, 19-, 20-Jährigen, die vielleicht andere Einstellungen, Werte, anderes äußeres Erscheinungsbild haben. Ja? Und gibt einfach Leute, die das nicht annehmen können. Ja? Weil man nennt das dann trenne Tat und Täter. Ja? Also es geht bei uns darum nicht, wie einer ausschaut, wie einer spricht, ja, wie einer riecht. Ja. Das sind alles Dinge, die uns beeinflussen grundsätzlich als Wesen. Ja. Aber das muss für einen Lehrer muss das außen vor bleiben. Wichtig ist, was macht er? Ja. Was macht er gut? Das muss ich verstärken. Was gelingt ihm nicht so? Da muss ich ihm helfen. Also das ist also eine Fähigkeit, diese Interaktion mit den Schülern, ja, dass man eben da nicht Dinge man nennt es auch soziale Störungen in der Interaktion. Ja, wenn ich jemanden, also wenn ich von jemandem das Schlechteste erwarte, das nennt man dann so Primacy-Effekt, ja, oder Pygmalion-Effekt, das ist dann das, was ich auch beobachte als Lehrer. Ja. Also ich brauche eigentlich zu jedem Schüler, zu jedem Kandidaten eine neutrale Einstellung. Ich darf weder zu Gutes noch zu Schlechtes von ihm erwarten, weil wir einfach sehr eingeschränkt sind in unserer Wahrnehmung.
Wir sagen dann immer im Hundesektor, es gibt genügend Trainer auf dieser Welt, ab und zu passt es einfach nicht. Und tatsächlich habe ich das ja selber am fliegerischen Sektor erlebt. Ab und zu passt die Chemie zwischen Schüler und Lehrer tatsächlich überhaupt nicht. Und dann ist es oft besser,
Genau, das zu artikulieren und jemand anderen einzuteilen. Weil wir können es nicht ausschalten. Ja, immer wenn wir, und das ist der nächste Punkt, Leistungsbeurteilung, das muss ein Pilot auch nicht. Ja, wenn es ein guter Pilot ist, schätzt er ständig seine eigene Leistung ein, ja, und meldet das vielleicht auch in Form von einem Feedback oder von einem Debriefing. Aber es ist nicht
Und
notwendig.
bewertet im besten Fall nicht andere.
Und bewertet im besten Fall nicht andere. Aber die Aufgabe des Lehrers ist sehr wohl zu bewerten. Ja. Erstens zu bewerten, habe ich das Ziel erreicht? Ja. Wenn nein, warum nicht? Das muss man also immer muss bewerten, also gut beobachten können, damit man gut bewerten kann. Ja. Dann muss man in der Lage sein, das Ganze zu besprechen, also als im Sinne von konstruktive Feedback und konstruktive Analyse, das rückmelden zu können. Das sind alles Dinge, die ein Pilot an sich nicht braucht. Ja, das sind eben dann diese zusätzlichen Kompetenzen, die ein Lehrer haben sollte.
Jetzt reden wir ja doch von einem Modell, wir reden von dem perfekten Bild. Wir wissen alle, also man allein, wenn ich bei uns sitzt, wurscht, ob ich im Hundesektor schaue oder auch am Pilotensektor, wir sind alle unterschiedlich, es sind unterschiedliche Charaktere, die man im Fluglehrerbereich oder im Trainerbereich findet. Das perfekte Modell gibt es nicht, weil keiner von uns ist perfekt, es kann jeder nur eben dahin streben, immer besser werden. Wo kann man Abstriche machen? Inwieweit kann man Abstriche machen? Und was sind so absolute Ausschlusskriterien, wo man sagt, okay, das geht als Fluglehrer oder als Trainer gar nicht?
Gut, also da würde ich anfangen bei der Empathie. Ja, also wenn ich einen Menschen habe, der nicht bereit ist, sich auf andere einzulassen, ja, mit all ihren Stärken und Schwächen, dann sage ich, ist der nicht geeignet zum Fluglehrer. Der hat in der Lehre nichts verloren. Ja. Dann würde ich weitergehen in einen Bereich Sicherheit, persönliches Sicherheitsbedürfnis. Ja. Das ist das, was du zum Beispiel angesprochen hast. Ab wann greife ich ein in die Steuerung und wie lange lasse ich den Schüler? Vor allem ältere Semester, das beobachtet man bei den, das haben wir wieder bei den wilden Hunden, ja, junge Fluglehrer mit guter Erfahrung sind meistens eher bereit, den Schüler etwas selbst zuzulassen und auch Fehler machen zu lassen. Und ältere Piloten, die vielleicht dann schon immer so die Nerven haben, ja, oder sich dann auch oft schon bedroht fühlen, ja, durch den Flugschüler, der einfach sagt, ich brauche das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich brauche diesen Nervenkitzel nicht mehr, der dann zu früh eingreift. Also
Wobei
das ist
das ja
da.
total spannend ist, weil der ja den viel größeren Erfahrungsschatz hätte, um unterschiedlich gefährliche Situationen besser handeln zu können.
Ja, aber er hat ganz einfach die Nerven nicht mehr oder das Nervenkostüm nicht mehr oder die Bereitschaft auch nicht mehr. Ja, es ist immer ein Nervenkitzel. Also wenn ich Auto rotieren gehe, das kannst du sicher bestätigen. Und ich weiß, das muss jetzt funktionieren, weil ich kann nicht durchstarten. Das heißt, der Hubschrauber wird am Boden mehr oder weniger hart aufschlagen. Es gibt keinen Plan B. Ja. Dann brauche ich auch ein Nervenkostüm, das zulässt, ja, und eben auch den anderen etwas tun zu lassen. Und das ist, ich kann ein Beispiel bringen. Also ich habe zum Beispiel einen Fluglehrer, der war schon kurz vor der Pension. Und mir war bis zu meinem ersten Alleinflug nicht bewusst, ob ich die Landung alleine oder nicht alleine gemacht habe, weil er war immer in der Steuerung. Das heißt ja nicht, dass er gesteuert hat, ja? Aber man
Aber durch
merkt
den
als,
Druck immer einfach gespürt,
genau,
dass er
man
drauf
merkt
ist.
als Schüler einfach, das habe ich jetzt nicht hundertprozentig alleine gemacht. Ja? Also ich habe dieses Selbstbewusstsein, das war jetzt meine erste selbstständige Landung, erst bei meinem ersten Alleinflug gehabt. Und ich würde mal sagen, das ist nicht
Ein
gut.
bisschen Sport,
Das ist ein
ja.
bisschen Sport, ja?
Ja.
Ja. Also das sind einmal die zwei Punkte. Großes Thema ist bei uns
Darf ich
natürlich
noch kurz da
im,
einhängen? Das
bitte.
ist für mich total spannend, weil das ist ein Riesenthema. International gesehen am Rettungshundesektor. Das, also lustiges Beispiel aus Italien. Ich bin in Italien Gruppen trainiert über ein Jahr hinweg, also alle 2 Monate war ich da unten, alle und im Wechsel habe ich dann immer Online-Trainings gemacht. Und da ist ein älteres Ehepaar zu mir gekommen, beide über 70, mit super grandiosen Hunden. Und wie die das erste Mal zu mir gekommen sind, habe ich gesagt, naja, was sie denn trainieren wollen. Und sie so, naja, ich bin der Trainer und ich soll einer sagen, was sie da jetzt trainieren. Und für die war dieses auch Selbstverantwortung für ihr Tun zu übernehmen total was Neues. Und es ist, also in Italien habe ich das eben vermehrt mitgekriegt, dass das dort sehr Usus ist, die Leute nicht selber entscheiden zu lassen, wie sie mit ihren Hunden weiter agieren. Und das ist etwas, was ich massiv probiere, bei meinen Schülern, sie von Anfang an mit aktiv in den Entscheidungsprozess mit einzubinden. Weil es sind ihre Hunde. Ich trainiere diese Hunde maximal einmal die Woche oder im blödesten Fall einmal im Monat. Und den Rest der Zeit müssen diese Leute selbstständig Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn ich jetzt von Anfang an in den gemeinsamen Trainings die Entscheidungen für sie treffe, stehen die 4 Wochen da und wissen nicht, wie sie mit ihren Hunden weiter tun müssen. Und ich glaube, das ist so ähnlich da, wie du das beschrieben hast jetzt mit der Steuerung, oder?
Genau, ja. Und was da natürlich auch dazu kommt, aus deinem Beispiel möchte ich das herausgreifen. Es ist natürlich auch so, dass man ja, der Schüler, ja, wie gesagt, er lernt am Modell. Das heißt, der Schüler ist grundsätzlich nach den ersten 10 Flugübungen so, wie sein Lehrer ist. Ja, in allem, was er tut.
Das stimmt.
Ja. Also in allem, wie er steuert, in allem, wie er spricht, in allem, wo er wann seine Aufmerksamkeit hinrichtet, auf welche Instrumente das er schaut, ja, wie er die Funksprüche absetzt. Das ist einmal grundsätzlich am Anfang eine möglichst nahe Kopie, weil der Schüler davon ausgeht, dann funktioniert, dann mache ich das richtig. Dann bin ich ein guter Pilot. Ja? Und dann kommt aber die Phase, wo dann dieser Schüler doch auch erkennt, na, vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Weg. Ja? Das passiert dann meistens, wenn dann ein Lehrerwechsel stattfindet, dass dann einmal zwei Welten aufeinander prallen. Der Schüler glaubt, er macht alles perfekt, weil das hatte jetzt die ersten 10 Übungen mit seinem Lehrer genauso funktioniert und er hat nur das beste Feedback bekommen. Dann kommt plötzlich ein anderer Lehrer oder ein anderer Trainer und sagt, total super, dass du das so machst, aber das ist ja viel zu umständlich, das könntest du ja so und so und so machen, dann wäre das viel einfacher. Ja? Also da beginnt dann dieses monolithische, ich muss so sein wie mein Lehrer, aufzuweichen. Und dann fängt er zum Nachdenken an und denkt sich, vielleicht ist das alles nicht ganz so richtig, wie der mir das gesagt hat. Ja? Es hat zwar alles funktioniert, aber vielleicht gibt es ja einen besseren, einfacheren, effektiveren Weg. Mhm. Und dann beginnt er quasi seine Handlungen zu modifizieren, ja? Also auch sein Fliegen, sein Steuern. Dann kommen plötzlich seltsame Funksprüche, weil er halt da versucht, locker und lässig zu sein. Ja? Also da hat man dann meistens, ganz ehrlich gesagt, einen Leistungseinbruch. Mhm. Ja? Also noch, das ist eine Unsicherheitsphase, ja? Wo der Schüler erkennen muss, ja, das, was der Lehrer macht, ist gut, das nehme ich. Mhm. Das, was der Lehrer macht, ist besser als das, was der Erste mir sagt. Jetzt sind wir wieder bei deinem Reitlehrer. Mhm. Ja? Auch in den einfachsten Dingen gibt es Lehrer, die etwas so vermitteln, dass der Schüler es dann leichter, effizienter umsetzen kann. Mhm. Ja? Ja, und dann übernimmt man das, ja, bis hin, dass der Schüler dann irgendwann einmal sagt, ja, und ich nehme mir jetzt aus allen Welten das Beste. Und er findet vielleicht sogar etwas, eine neue Herangehensweise und macht es besser, als sein Lehrer es überhaupt zusammenbringen würde. Also das erlebt man in der Fliegerei doch regelmäßig. Ja?
Also ist am Hundesektor 1:1 das Gleiche. Ich kann mich an meinen eigenen Ausbildungsweg nur zu gut erinnern. Also ich bin von Trainer zu Trainer gerannt, ich habe alles ausprobiert und bin aber nicht weitergekommen. Weil natürlich, ich habe versucht, mir überall was auszuziehen und habe aber nichts in der Konsistenz getan, wie es denn getan werden hätte müssen. Und bis ich für mich gesagt habe, so, und jetzt, ich ziehe das jetzt einmal durch, ein halbes Jahr und schaue, wo es mich hinbringt. Und habe aber zu dem Zeitpunkt schon relativ viele andere Einflüsse gehabt und habe von diesen dann zehren können. Und also meine absolute Lieblingstrainerin diesbezüglich, die Katja Frey, sagt dann immer, wir versuchen nicht Rezepte zu vermitteln, sondern wir geben Tools an die Hand und füllen die Werkzeugkiste. Und das ist für mich immer so ein schönes plakatives Beispiel, weil genau das ist, was ich tue. Und man sieht es bei uns beim Hubschraubersektor, beim Autorotieren. Jeder hat seinen eigenen Stil, wie er autorotiert. Jeder hat seinen eigenen Stil, wie er Hochgebirgslandungen durchführt. Der eine ein bisschen niedriger, der andere ein bisschen höher, der eine mit mehr, der andere mit weniger Leistung. Also das ist wirklich sehr individuell. Und für die Schüler finde ich es gerade in den fortgeschrittenen Phasen sehr wichtig, genau diese Unterschiede zu sehen, um ihren eigenen Stil und ihren eigenen, solange es im sicheren Rahmen bleibt natürlich, zu finden. Und ich glaube, das ist das, was du jetzt angesprochen hast. Gell? Dieses einfach seinen Stil finden und ja, also wie gesagt, da tut es in der Hundearbeit auch sehr, sehr viel und ja, es gibt, wenn ich jetzt Schüler vergleiche, die mich seit 2, 3 Jahren regelmäßig begleiten, die aber ich auch immer versuche, nach außen zu schicken, also auch über eine eigene Rettungshundestapel, ja, und auch bei denen probiere ich regelmäßig, sage, fahrt auf das Camping, schaut euch was Neues an. Ich fahre jetzt selber rettungshundetechnisch durch immer sehr schwer, mit anderen Trainern mittlerweile zusammenzuarbeiten, wo ich sage, das ist vom Trainingsansatz so, wie ich gern trainieren würde. Aber ich fahre jetzt im März nach Polen für 3 Tage und trainiere mit schwedischen Trainern, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich keine Ahnung weiß, ob was ich mir da einlassen habe, aber einfach, um mal wieder die Scheuklappen ein bisschen zu öffnen und den Blick nach außen zu schärfen.
Ich glaube, was als Lehrer wahnsinnig wichtig ist, dass man authentisch ist. Mhm. Ja? Und wenn ich die Methoden eines anderen anwende, kann es sehr leicht sein, dass es nicht authentisch ist. Mhm. Ja? Und das spürt natürlich der zu Trainierende. In deinem Fall der Hund, ja? In meinem Fall der Schüler. Der sagt, das ist künstlich. Ja? Der möchte etwas darstellen, was er selbst nicht ist. Aber vielleicht gäbe es eine Methode, die er jetzt in seiner Persönlichkeit und wie er herangehen würde, besser liegt. Und plötzlich macht es einen Klick und es wird authentisch. Ja?
Ja.
Und dann funktioniert auch das, ja? dass das vom Schüler angenommen wird. Weil eins, ich glaube, das ist bei Hunden nicht anders wie bei Menschen. Sobald ein Lernender erkennt, dass der mir das jetzt beibringt, davon selbst nicht überzeugt ist, da bin ich auch nicht bereit, das anzunehmen.
Absolut.
Ja? Ja. Und das ist für mich der Authentizismus beim Lehrer. Also er muss authentisch sein. Ja, auch die Methode muss ihm liegen.
Ja.
Es gibt ja Koryphäen in der Präsentationstechnik. Mhm. Ja, der kann mit einem Blatt Papier und einem Bleistift mehr erreichen in der Vermittlung als ein anderer mit den modernsten Medien und PowerPoint und Animationen und Videos. Ja. Letztlich ist gut, was nützt. Ja. Mhm. Und das ist auch oft, was ich beobachte bei den Lehrern, was sie vergessen, wer die Präsentation ist. Ja.
Mhm.
Ja. Also die Präsentation ist der Lehrer.
Ja.
Ja. Das, was er verwendet, ist das Medium. Also das seine Botschaft bringen oder übertragen oder verstärken oder verbildlichen soll. Ja.
Ja.
Und da sieht man sehr, ja, sage ich mal, botscherte Dinge. Man könnte das erkennen, man könnte den doppelten Effekt mit dem halben zeitlichen Aufwand erreichen. Und liegt aber daran, dass er nicht authentisch ist, sondern weil er sein will wie jemand anderer. Das ist vielleicht auch so. Natürlich wird es da Hundetrainer geben, die wahnsinnige Vorbilder sein, ja, der vielleicht Methoden anwendet, die für ihn funktionieren. Das ist vielleicht auch das Beispiel, was du gesagt hast, da diesen Spezialisten für Körpersprache. Ja, den kann man nicht nachahmen.
Nein,
Ja,
absolut
weil
nicht.
Der einfach Antennen und Wahrnehmungen hat, die wir vielleicht gar nicht selbst trainieren können.
Ja.
Obwohl es wahnsinnig beeindruckend ist, was solche Koryphäen zusammenbringen. Ja. Aber wie du sagst, wir kennen uns immer nur nach einer Perfektion, zur Perfektion hin entwickeln. Ja, manche erreichen höhere Stufen als andere. Ich sage, als Lehrer brauche ich keine Wunderheiler oder ultimative Spitzensportler.
Ja.
Ich brauche Leute, die die Freude haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten und ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Ja. Also ich sehe das bei mir selber. Ich habe eine Zeit lang probiert, mit PowerPoint zu arbeiten. Und es hat mich so in einen Rahmen gepresst. Und das bin gar nicht ich, gell? Und letzte Woche hat unsere zweite Modulreihe, also letztes Jahr haben wir zwei Modulreihen, also eigentlich ist es jetzt die vierte Modulreihe insgesamt Rettungshund gestartet. Ich weiß ja am Anfang nicht, wer die Leute sind, die mir gegenüberstehen. Und weil ich da jetzt so was Starres, Fixes vorbereite, tue ich mir irre schwer, dann flexibel zu agieren. Und jetzt ist bei mir immer nur das Thema vorbereitet. In dem Thema bin ich sattelfest, weil das unterrichte ich seit zig Jahren, das macht mir Spaß. Da tue ich mich auch weiterentwickeln und weiterbilden. Und dann unterrichte ich das eigentlich aus dem Stegreif. Was eben in welchem Niveau und in welcher Ausbildung es für die Gruppe passt. Und mit dem fahre ich seit Jahren total gut. Und für mich war es eine spannende Erfahrung heuer, also 2023 am HATIC, also am Hubschrauber Technik Instructor Kurs, wo halt gewünscht war, dass man so ein bisschen was mit PowerPoint untermalt. Und ich habe selber für mich gesehen, wie schnell ich von diesem PowerPoint weg bin, hin zu praktischen Übungen, weil es einfach für die Gruppen besser passt hat. Und das ist auch was, was mir total taugt, diese interaktive Situation, was auch nicht jedem Lehrer liegt. Manche Lehrer haben halt lieber gern diese vortragende Rolle mit dazwischen Fragen stellen. Und ich bin halt einer, der gern in dieses Interaktive geht. Also wenn man jetzt beispielsweise bei uns den Rockdrill hernimmt, also das Rehearsal of Concept, ist absolut meins. Also was ich mit meinen Schülern immer mache, ist einfach das am Boden trocken durchgehen, im Sinne von, der Schüler spielt das Luftfahrzeug oder eben am Hundesektor, der Schüler spielt selber den Hund, wie sich der bewegt. Zwei Schüler miteinander versuchen, sich zu führen, weil das ist zum Beispiel ein großes Thema, was wir am Hundesektor haben, dass der Hundeführer, wie er noch immer heißt, auch führen muss und seinem Hund Sicherheit geben muss in den einzelnen Übungen. Und das zu trainieren, ohne den Hund an der Seite zu haben, ist auch was wir sehr, sehr viel machen.
Ja, also wenn wir bei den Präsentationstechniken sind schon, ja, also was ich schon immer empfehlen würde, ja, dass man sich da aus seiner Komfortzone herausbewegt. Mhm. Natürlich muss man bestimmte Erwartungen erfüllen. Ja, also es wird halt mittlerweile multimedial erwartet, dass man Präsentationen, welcher Art der Film, auf großen Bildschirmen, auf großen Leinwänden hat. Ja. Aber ich mache das dann auch so wie du. Ja. Ich mache mal diesen Einstieg, damit die Erwartungshaltung erfüllt ist. Eignet sich hervorragend, um den Leuten auf einem Bild zu zeigen, was ich ihnen jetzt sagen werde.
Ja.
Ja. Aber wie ich es ihnen sage, sollte der gute Lehrer anpassen an sein Publikum. Ja, und es ist ein Unterschied, ob ich einen Hörsaal im Audimax habe mit 350 Personen, ja, oder ob ich eine Kleingruppe mit 4 bis 5 Leuten habe, wo immer der effektivste Weg die Aktivität ist.
Mhm.
Ja, also das Konsumverhalten in einem Hörsaal ist niemals so effektiv wie das persönliche Tun. Ja, die Behaltensleistung ist exorbitant höher,
ja,
wenn ich es schaffe, eine Methode zu finden, dass der Lernende es selbst tun darf.
Mhm.
Ja, also da gibt es verschiedenste Studien, aber es ist wesentlich näher an 100%, wenn ich es selber tun darf, als wenn ich nur drin sitze und zuhöre. Und da gibt es natürlich auch die ersten Theorien, da gibt es ja diese Lerntypentheorie, ich weiß nicht, wird das
ja
sicher etwas sagen, Ist auch wieder so. Grundsätzlich gibt es natürlich Menschen, die jetzt besser sind im Zuhören. Manche sind besser im Sehen. Ja. Manche sind besser im praktischen Tun. Aber die Wahrheit ist, es gibt keine Vollausprägung. Jeder von uns ist ein Mischtyp. Das heißt, ein guter Lehrer findet einfach einen Methodenmix, der möglichst alle Lerntypen anspricht, ja, aber eins immer tut, nämlich die Aktivität fördern, also das aktive Tun. Ja, weil nur dann habe ich die höchste Verhaltensleistung.
Absolut. Ich habe jetzt am Wochenende war das Thema, also Lerntheorien war das erste Thema. Zweites Thema war das Thema Fokus. Und da habe ich von einer Basketballtrainerin aus Amerika, die mittlerweile ist sie Hundetrainerin, die macht viel im Mentalsektor. Und die hat uns mit zwei Tennisbällen ganz simpel und einfach Fokusspiele erklärt. Eben wie man auf externen Fokus eng, weit, wie man den verschieben kann, wie man den bewegen kann, wie man dann zum internen Fokus zurückgeht. Und das ist für mich immer so eine Einstiegsübung für meine Modulreihe, einfach um den Leuten klarzumachen, wo anfangs jetzt noch ihre Defizite sind, wie sie die verbessern können, wie sie diese eigentlich umlegen müssen auf Prüfungssituationen, auf Trainingssituationen mit dem Hund und was sie aktiv dagegen tun können, dass man einfach sich dort verbessert und wo überhaupt die Schwäche liegt und wo sie besonders stark sind. Mein großes Problem oder Vorteil, beim Unterrichten ist der Vorteil über einen großen, weiten, externen Fokus. Das heißt, ich kriege rund um und um, wenn dann fünf, sechs Teams gleichzeitig arbeiten, alles mit. Mein Problem mit dem eigenen Hund ist, dass ich das von außen schwer ausblenden kann und den Fokus sehr schwer eng halte. Das heißt, für mich war dann viel Training auf den engen Fokus. Und ich glaube, das ist auch was, was ich beim Fliegen bei den Schülern selber gemerkt habe, ist, wo ist er mit seinem Kopf und mit seinen Gedanken? Wie schafft es der, sich in den diversen Situationen zu fokussieren? Und das kennen wahrscheinlich beide nur zu gut. Der eine, der nur auf die Instrumente hängt und das Ausschauen vergisst. Der eine nur, der ausschaut, viel mit Gefühl macht, aber trotzdem die Werte aus dem Ruder geraten. Und das sind also Sachen, wo ich sage, das habe ich auch im fliegerischen Sektor schon mal angewendet, einfach diese Ballfokusübung, um den Leuten ein Bewusstsein zu schaffen, wie können sie das trainieren, was ihnen im Cockpit so schwerfällt und eben aus der Situation herausgenommen. Und das macht für mich zum Beispiel, für mich persönlich einen guten Lehrer aus, der Bezüge herstellen kann, die nichts mit der eigentlichen Thematik zu tun haben, um den Stress meistens ein bisschen wegzunehmen, aber trotzdem den Bezug herzustellen und über andere Kurven wieder zum Ziel zu kommen.
Und man muss ja unterscheiden, es gibt ja, wie du sagst, einen inneren Fokus, ja, also das, mit dem sich mein Gehirn gerade beschäftigt, ist vielleicht nicht immer zuträglich für die Lernaufgabe. Dann hat man natürlich den rein physikalischen Fokus, nämlich wie gut sehen wir als Mensch. Das ist leider nicht sehr gut. Ja. Also ich muss als Lehrer auch immer mir klar sein, wo schaut der jetzt gerade hin. Das heißt, in weiterer Folge, welche Informationen stehen ihm jetzt in diesem Moment zur Verfügung. Ja. Also das ist der zweite Fokus, den man immer mitdenken muss. Und natürlich haben wir auch immer einen Fokus, der über uns drüber gestülpt wird, nämlich die Erwartungshaltung anderer. Ja. Beispiel eben die große Hundedebatte jetzt, wie sicher ist ein trainierter Hund? Ja? Und das ist ein Fokus, der vielleicht vorher nicht da war, plötzlich ist er aber da. Und den hat man in der Fliegerei genauso. Ja? Also diese kleinen Fähigkeiten und Fertigkeiten dann übersetzt, ja, in ein Umfeld, ja, das dann plötzlich sehr dynamisch werden kann, ist doch eine große Herausforderung. Und das ist natürlich immer wichtig, dass man dann, wie du das sagst, ne, vielleicht den Fokus von dort, wo er jetzt gerade sehr unpassend ist, mit auch sehr einfachen Methoden, so steuern kann, dass er dann trotzdem nur ein Ziel erreichen kann.
Ja,
Ja.
absolut.
Weil wenn die Ablenkung zu groß ist, muss ich dann oft als Lehrer sagen, es macht wahrscheinlich, gibt es auch bei uns die Situation, wo man im Gespräch dann mit dem Schüler draufkommt, dass er jetzt einfach durch Dinge so belastet ist, dass es einfach keinen Sinn macht, jetzt in eine Flugstunde oder in eine Unterrichtseinheit zu investieren, bevor er diese Herausforderung nicht aussortiert hat.
Ja,
Ja.
aber ist beim Hundetraining das Gleiche? Also wenn man selber mit einer Einstellung ins Training geht oder mit einer belastenden Situation ins Training geht, dann sagt der Hund irgendwann, du, heute rennt es nicht rund, gell? Und funktioniert nicht so, wie wir es erwartet hätten, aber auch, weil wir nicht so funktionieren, also wie die Erwartungshaltung da gewesen wäre. Aber eins ist das Gleiche. Ich glaube, wir haben diesen Bereich Fluglehrer super gut abgedeckt, also was wir uns erwarten, was einfach die Grundvoraussetzungen sind, wo es Probleme geben kann und was unbedingt notwendig ist. Möchtest du abschließend noch was der Hörerschaft mitgeben?
Ja, also für mich ist das Lehrersein das Höchste. Also ich kenne mich, hat nicht so sehr mit Freude erfüllt, wie mit anderen Menschen Lernziele zu erreichen. Das möchte ich mitgeben. Ja.
Also, das ist auch der Grund, warum der Alex heute da ist. Ich habe im Dezember mit dem Alex meinen Fluglehrer-Refresher gehabt und ich habe nach deinen ersten, ich glaube, du hast noch nicht einmal 10 Minuten geredet gehabt, habe ich gesagt, da sieht man, wann es wer mit absoluter Leidenschaft tut, was er da tut. Gell? Also, das war einfach der Grund für mich, warum ich dich da als Interviewpartner auch haben wollte, weil man einfach deine Leidenschaft für dieses Thema, insbesondere für dieses Wissen vermitteln, absolut sieht im Unterrichten.
Also das liebe ich. Ja. Ich habe auch noch deinen Auftrag mitgenommen, was es dann für gute Bücher gibt. Also ich bin ein Fan vom Herrn Manfred Spitzer. Den kann man auf YouTube sehr einfach finden. Ich bin ein großer Fan von der Frau Vera F. Birkenbiel, die leider schon verstorben ist.
Absolut,
Ja.
ja.
Also ein sehr großer Fan. Und etwas moderneres ist das eine Buch, das ich schon vorgeschlagen habe, Redefining Airmanship vom Herrn Tony Körn. Wo es halt schon sehr speziell um fliegerische Belange geht, also was macht einen guten Piloten aus, also dieses eben angesprochene Airmanship oder bei den Seefahrern Sailorship, was nicht, gibt es sowas bei Hunden auch?
Würde mir jetzt nicht spontan irgendwas
Ja,
einfallen, aber
ob es da eine ja,
ja.
wie man sich selbst definieren würde als
Ja.
Hundehalter, ja, oder Hundeführer. Ja. Gut, also auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen. Und last but not least, ja, gibt es natürlich auch immer wieder Leute, die Dinge neu denken. Das ist zum Beispiel der Anders Ericsson. Den kennt eigentlich jeder, weil jeder kennt die Begriffe Komfortzone, Panikzone und Learning Zone. Ja, das kennt jeder. Und das kommt von diesem Herrn Anders Ericsson. Der hat dieses Deliberate Practice als Lernmethode versucht darzustellen. Also wie trainieren Profis? Ja. Und ich stimme ihm zu, das ist der einzige Weg, eigentlich, wie jeder trainieren sollte. Dieses bewusste, deliberate heißt bewusst, bewusstes Lernen. Das heißt, ich setze mich hin mit dem Ziel, jetzt zu lernen. Ja, ich setze mir Ziele und man kann sich dann eben über diese, das ganze Buch nennt sich Top, die neue Wissenschaft vom bewussten Lernen. Es ist nichts Neues drin, was nicht die Frau Vera F. Birkenbiel schon erkannt hat. Es ist nichts drin, was nicht schon die Herren Jörgs und Dotzen 1908 gedacht haben. Also, Lernen funktioniert mit Erregungsniveau, ja, das war es der auch. Nur hat es halt in moderne Wörter gepackt. Das ist sehr lustig zu lesen und man kann da, glaube ich, sehr viel für jeden Bereich des Trainings sich mitnehmen.
Okay, eine Frage habe ich noch. Wir haben es vorher kurz angesprochen in der Vorbesprechung. Ein Tool, was du als Lehrer und als Vortragender nicht missen wollen würdest. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, ohne das gehen kann Vortrag in keine Unterrichtseinheit?
Irgendeine Form, etwas visualisieren zu können.
Okay.
Es kann ein Flipchart, es kann ein Whiteboard, es kann, also es ist oft notwendig, Dinge darzustellen. Ja? Und ohne das würde ich niemals in einen Vortrag gehen. Und da ist aber Papier, Bleistift oder Tafel und Kreide oder Whiteboard und Stift völlig
Oder
ausreichend.
ein Flugzeugmodell, mit dem
Oder
man.
ein Flugzeugmodell.
Genau.
Danke.
Okay.
Also etwas visualisieren können.
So, und nachdem wir ja händeringend nach Piloten suchen, Alex, jetzt darfst du nur Werbung für die Pilotenschiene machen. Wir sind zwar zu 99% Hundemenschen, die das sind, aber vielleicht findet sich unter den Hundemenschen jemand, der ein Interesse hat am Pilotendasein oder kann das an seine Kinder weitergeben. Wie wird man in Österreich, beim österreichischen Bundesheer, Pilot?
Ja, also wir suchen tatsächlich sehr, sehr viele Piloten für unsere neuen Hubschrauber und Flugzeugsysteme, die da jetzt für das Bundesheer bereits in Beschaffung sind. Jeder, der das möchte, kann sich darüber auf der Bundesheer-Homepage informieren unter Beruf Militärpilot, beziehungsweise findet er dann dort sehr, sehr schnell auch die Beschreibung, was alles zu tun ist. Kurz zusammengefasst, man muss sich freiwillig melden. Ja, man wird dann zu Untersuchungen geschickt. Und wenn man die positiv besteht, geht es immer einen Schritt weiter. Dann gibt es natürlich noch die Voraussetzung, wir heißen ja Militärpiloten, dass man auch einen Militärdienst ableisten muss, und zwar als Kadersoldat. Also man muss eine Berufsausbildung zum Soldaten machen, ist aber mittlerweile sehr eingeschränkt auf circa 6 Monate. Also das ist durchaus für jemanden, der das möchte, schaffbar. Ja, und dann würden wir uns wiedersehen in Zellbeck zur praktischen fliegerischen Eignungsfeststellung. Und nachdem du ja auch es schaffst, mit deinen Hunden sehr erfolgreich Hundetrainerin und erfolgreich Militärpilotin und Fluglehrerin zu sein, glaube ich schon, dass auch da jetzt deine Zuhörer, der eine oder andere dabei ist. Also, das wäre vielleicht noch keine Herausforderung, der ich mich stellen möchte.
Und für mich ist immer so wichtig, wenn Leute mit dem Wunsch, Pilot zu werden, an mich herantreten und sagen, ja, das schaffe ich sowieso nicht. Nur wenn man es probiert hat, weiß man tatsächlich, ob man es schaffen würde oder nicht. Und ich würde einfach an jeden finden, der nur irgendein Interesse in dem Bereich hat, dass er es probiert. Und wie gesagt, Das Schlimmste, was passieren kann, ist tatsächlich, dass man es dann nicht schafft. Das Beste für uns wäre, dass es schafft.
Ja.
In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend und freue mich, dass du heute bei mir dabei bist.
Vielen Dank und euch allen viel Erfolg bei allen neuen Trainings.